Hier lernst du von den Besten. Erfolgsgeflüster, der Speed Mentoring Podcast mit Sabine Sattler und Julia Eichhorn.
Monika Rosen studierte in Österreich und in den USA und startete dann im Bankgeschäft durch. Über 20 Jahre lang war sie die Chefanalystin im Bereich Private Banking einer österreichischen Großbank, um dann 2022 in den wohlverdienten Ruhestand überzugleiten.
Naja, Ruhestand ist nicht ganz das Ding von Monika Rosen, weshalb sie sich in ihrer Funktion als Vizepräsidentin der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft der Förderung des transatlantischen Dialogs zwischen Österreich und den USA verschrieben hat. Darüber hinaus machen sie ihre fundierten Analysen und ihre Fähigkeit, komplexe Finanzthemen klar und verständlich zu erklären, zu einer beliebten und gefragten Kommentatorin und Expertin.
Ja, und genau deshalb ist sie heute unser Gast. Herzlich willkommen, Monika. Deshalb und weil es uns beim Speed Mentoring darum geht, uns im Sinne von Lebe, Lerne, Wachsen Inspiration aus Lebensgeschichten zu holen.
Und damit dann gleich eigentlich auch zu meiner ersten Frage, liebe Monika. Wie bist du eigentlich in die Finanzbranche geschlittert?
Also zunächst herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei diesem Podcast mitmachen darf und zu Gast sein darf. Ende der 80er Jahre nach meinem Studium in den USA nach Österreich zurückgekehrt, habe eine Woche pausiert, habe mich also noch ein bisschen erholt, dann eine Zeitung aufgeschlagen und da war eine Stellenanzeige drinnen. Eine kanadische Bank hat Mitarbeiter gesucht, ausgezeichnete Englischkenntnisse, Voraussetzung, Branchenkenntnisse bevorzugt. Ich habe mir gedacht, ich habe eine 50-50 Chance, bin hingegangen, habe mich vorgestellt und die haben mich zu meiner eigenen Überraschung, muss ich sagen, genommen. Und so habe ich also im Bankengeschäft, im Wertpapiergeschäft angefangen, im Oktober 89 und bin bis zu meiner Pensionierung dann sozusagen in dieser Branche verblieben. Und war eigentlich in meinem Beruf immer sehr glücklich oder bin es immer noch.
Also grundsätzlich wäre ja noch sehr spannend auch die Frage zu den Weggabelungen, speziell wenn man im Oktober 1989, wo sich ja weltweit eine riesen Weggabelung aufgetan hat. Wie hast du mit deinen persönlichen Weggabelungen den Umgang gefunden?
Naja, Ich würde vielleicht sagen, also wenn man es jetzt vom Weltpolitischen wegnimmt und das Persönliche betrachtet, manches davon war vielleicht auch ein bisschen Zufall, um nicht zu sagen Glück. Ich bin in die Bank gekommen, ins Wertpapiergeschäft gekommen und habe mir eigentlich nicht wahnsinnig viel drunter vorstellen können und bin aber drauf gekommen, dass das genau meins ist, dass mich die Finanzmärkte wahnsinnig interessieren und dass ich das eigentlich sehr, sehr spannend finde, denn die Börse bildet meiner Meinung nach unser Leben wirklich perfekt ab. Alles, was uns beschäftigt, im Guten wie im Schlechten, vom Klimawandel bis zur Globalisierung, aber auch bis irgendwelche Entertainment-Strömungen, Netflix zum Beispiel, das sind alles Börsengeschichten. Und am Ende des Tages erzählt die Börse eine Geschichte. Und das fand ich immer spannend. Bei manchen, um auf die Frage zurückzukommen, bei manchen Weggabelungen habe ich erst im Rückspiegel erkannt, dass es eine war. Ja, ich bin also 89 eben eingestiegen ins Berufsleben und ins Bankengeschäft und habe so 94 dann einen Jobwechsel vorgenommen von dieser kanadischen Bank in eine österreichische Großbank. Dort war ich etwas mehr als ein Jahr im institutionellen, im Großkundengeschäft, in einem Handelsraum und bin aber dann auf die Privatkundenseite gewechselt. Das war eine wirkliche Weggabelung, das habe ich zu dem Zeitpunkt aber nicht begriffen, sage ich auch ehrlich, sondern das war eben dann der Schritt weg vom Wertpapierhandel und von den Großkunden in Richtung Privatkundengeschäft, wo ich dann eigentlich so richtig meinen Platz gefunden habe. Also was ich damit sagen will, ist, manche Weggabelungen habe ich erst im Rückspiegel als solche erkannt.
Und hat es in dem Zusammenhang Vorbilder oder Mentoren gegeben, die im beruflichen Kontext relevant waren? Und vor allem, was sind denn die wichtigsten Takeaways, die man von diesen Personen mitnehmen kann?
Also ich hoffe, ich mache mich hier jetzt nicht sehr unbeliebt, aber eigentlich Vorbilder, das kann ich nicht wirklich sagen. Ja, also zumindest einmal in meinem Umfeld nein. Ja, vielleicht kann ich an dieser Stelle anfügen, das Wertpapiergeschäft war und ist bis zu einem gewissen Grad männerdominiert. Ich war also schon in mancherlei Hinsicht eine Pionierin, ja. Ich wurde dann Chefanalystin, ich habe Anlagekomiteesitzungen geleitet, ich war die einzige Frau in der Sitzung, im Raum. Das ist mir gar nicht bewusst geworden, bis es mir jemand gesagt hat. Mhm. Also das ist eigentlich, es war für mich ganz klar, dass ich als Head of Research diese Sitzung jetzt leite, als Chefanalystin. Mhm. Ja? Aber es stimmt, es waren lauter Männer, ja. Und insofern kann ich einmal durchaus sagen, weibliche Vorbilder einmal auf keinen Fall. Ich habe aber immer großes Glück mit meinen Vorgesetzten gehabt, die eigentlich immer Männer waren und die mich aber eigentlich immer, die mir immer eine lange Leine gelassen haben. Und das war ganz, ganz wichtig für mich persönlich. Ich konnte mich eigentlich immer sehr entfalten und das war sehr gut.
Wenn man das vielleicht ein bisschen weiter spinnt, die Frage, was können Frauen von Männern denn lernen?
Naja, also Männer sind wahrscheinlich in mancher Hinsicht überwinden sie Dinge schneller. Es gibt eine Konfrontation und dann schaffen wir die aus der Welt und dann gehen wir miteinander, wenn ich das jetzt so sagen darf, wieder auf ein Bier oder auf einen Kaffee, ja. Frauen überdenken das alles länger und da wirkt es länger nach. Also das ist etwas, was ich eigentlich, auch ich habe das, dass ich das nicht so schnell überwinden kann, fand das aber immer eigentlich gerade auch im professionellen Kontext eine sehr gute Eigenschaft. Wir können Selbstbewusstsein von innen lernen. Das berühmte Beispiel, wenn 10 Eigenschaften für einen Job gefragt sind und ein Mann hat 2,5, dann hält er sich für den idealen Kandidaten. Wenn eine Frau 8,5 hat und 1,5 föhnen ihr, dann wird sie sagen, na, ich glaube, ich bin nicht qualifiziert genug. Ja, also das müssen wir ablegen. Das können wir von den Männern, da können wir uns echt was abschneiden. Ja. Und von daher finde ich, dass wir da schon ein bisschen auch bei aller Kritik, die wir ja hin und wieder auch anbringen, dass wir da schon auch etwas von ihnen übernehmen sollten, weil sie machen da, glaube ich, durchaus auch sehr viel richtig.
Und ein Thema, mit dem du ja noch sehr umtriebig und für das du auch sehr bekannt bist, ist das Stichwort Frauen und Finanzen. Was möchtest du zu diesem Thema unbedingt loswerden?
Ich möchte den Frauen Mut machen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, egal in welcher Lebenssituation und in welchem Alter sie sich befinden. Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die eigene Unabhängigkeit, in die Selbstbestimmtheit, sich mit der eigenen finanziellen Gesundheit auseinanderzusetzen. Das ist auch so ein Schlagwort, hier etwas an Lufthoheit zu gewinnen. Ja, das Thema hat so ein bisschen die Anmutung, auch vielleicht ein bisschen sperrig zu sein, kompliziert zu sein. Das muss man, aber das sollte man überwinden, sich dem trotzdem zu nähern, vielleicht auch einmal mit kleinen Dingen anzufangen. Ist natürlich eine Altersfrage, weiß ich schon, aber vielleicht auch den Damen in einem gewissen fortgeschrittenen Alter einmal mit dem Gatten vielleicht gemeinsam einmal schauen, wo sind denn alle Unterlagen. Das klingt so hanebüchern, aber nach Jahrzehnten in diesem Geschäft weiß ich, dass es das nicht ist. Ja, weiß ich, wo alle Unterlagen sind, alle Kontosachen, alle Versicherungen, dass ich mir da vielleicht einmal einen Überblick verschaffe. Und was ich an der Stelle gerne auch bewusst auch hier jetzt sage, ich weiß, wovon ich rede. Ich bin selber Witwe. Ich bin vor etwas über 9 Jahren, innerhalb von 3 Wochen Witwe geworden. Ich weiß, was es heißt, in so einer Situation dann dazustehen und da dann sofort handlungsfähig sein zu müssen. Also insofern ist da mein Appell auch an die Herren in Wirklichkeit, ihre Frauen zu unterstützen, hier diesen Schritt irgendwo zu gehen. Eine jüngere Generation wird das vielleicht ein bisschen anders sehen. Da sage ich, auch da sich vielleicht mit dem Thema Kapitalanlage, Wertpapier, Pensionsvorsorge ein bisschen auseinanderzusetzen und sich einmal zu überlegen, was möchte ich erreichen, wie schaut da mein langfristiger Plan aus, welche Risikotoleranz habe ich, ein Beratungsgespräch zu machen. Also einfach das Thema ein bisschen auf die Agenda zu nehmen, weil es, wie gesagt, noch einmal, es klingt relativ simpel, es gibt immer wieder Überraschungen. Ich habe es oft genug erlebt.
Ja, das Thema hier, glaube ich, ist aber auch Entscheidungen treffen können und nicht nur immer sich die Varianten anschauen. Und ich glaube, entscheiden ist auch etwas, was auch viele erfolgreiche Menschen oder alle erfolgreichen Menschen gemeinsam haben. Und du hast ja einmal zu mir gesagt, I may be wrong, but I'm never in doubt. So, wie triffst du dann grundsätzlich Entscheidungen?
Ja, das hat ein Analyst in New York einmal in einem Gespräch zu mir gesagt und ich fand den Ausspruch grandios und habe gefunden, er passt für mich und habe mir erlaubt, ihn zu übernehmen. Das ist ein bisschen eine heikle Frage für mich, weil ich es fehlt mir ein bisschen das Verständnis für Menschen, die sich mit Entscheidungen schwer tun. Ich habe, hoffe ich, viel Verständnis für Dinge, wo man sagt, das kann ich nicht so gut oder das mache ich nicht. Aber in diesem Punkt fällt mir das ehrlich gesagt schwer, weil das eine Schwäche ist, die ich nicht habe. Ich habe mein ganzes Leben immer Entscheidungen sehr eindeutig getroffen. Sie waren eigentlich für mich immer auch leicht. Mhm. Ein Punkt ist auch, das hat einmal eine Freundin von mir gesagt, die sich mit Entscheidungen sehr schwer tut, ob ich hinterher je drüber nachdenke, ob das richtig war. Nein, natürlich war es richtig. Mit der Information, die zum damaligen Zeitpunkt zur Verfügung stand, war das die Entscheidung. Ja, also das ist, es gibt ja auch das Wort von Kierkegaard, das Leben wird nach vorwärts gelebt und nach rückwärts verstanden. Ja, also das ist ja auch, irgendwo finde ich, für mich selber hat sich das nie erschlossen, warum sich Menschen da so schwer tun, das sage ich sehr offen, und hinterher drüber zu grübeln, ob es richtig war oder falsch ist, finde ich noch schlechter. Also das mache ich auch nicht. Also das ist etwas, wo ich nicht wirklich weiß, was ich großartig dazu sagen soll.
Also Entscheidung.
Wie bist du dann sozusagen zu der Entscheidung gekommen? Wie triffst du die Entscheidung? Wie findest du die Klarheit, die Entscheidung so zu treffen, wie du sie triffst? Hast du da einen Prozess, wie du da vorgehst, gedanklich?
Nein. Ich sehe jetzt zum Beispiel, naja, man kann vielleicht eines sagen, was ich mir schon immer überlege, ist, was ist die Alternative? Und dann ist es ganz klar. Mhm. Weil, also erstens mal muss man sich auf jeden Fall abschminken, keine Entscheidung gibt's nicht. Wenn ich nichts mache, ist das natürlich auch eine Entscheidung. Das ist meiner Meinung nach ein großer Irrtum von entscheidungsschwachen Menschen. Das sage ich ganz ehrlich, ja? So. Also das ist Punkt 1. Und Punkt 2, was es ganz leicht für mich dann immer macht, ist, was ist die Alternative? Ist die Alternative dann so? Und will ich das auf keinen Fall? Na, dann ist eh schon klar, was ich machen muss, ja? Weil wie schaut die Alternative aus? Was bin ich bereit dafür zu tun? Was bin ich bereit dafür aufzugeben? Was kostet mich das gegebenenfalls? Vielleicht auch mal über etwas schlafen oder schon auch, was ich auch im Laufe meines Lebens, das ist eine Erkenntnis späterer Jahre, das gebe ich zu, gelernt habe, den Rat von Experten zu hören. Also wenn man das Gefühl hat, naja, das hätte ich jetzt anders machen, aber wenn dann ein Experte, Expertin in einem gewissen Fach etwas sagt, dann höre ich das schon, ja? Also das, aber im Prinzip, vielleicht, wie gesagt, eben mal eine Nacht drüber schlafen oder so, aber wenn man die Alternative betrachtet, ist es in 9,5 von 10 Fällen völlig klar, was es sein muss.
Also Entscheidung treffen, im Fall des Falles nachjustieren, aber nie hinterfragen, sondern sagen, ich habe mich entschieden und damit machen wir jetzt weiter.
Ja, absolut.
Das ist doch mal eine Lesson, wo wir auch wieder beim Mentoring wären. Jetzt wissen wir treffen Entscheidungen und die Entscheidungen können erfolgreich sein oder sie können nicht so erfolgreich sein. Was macht für dich persönlich eine gute Entscheidung aus? Was macht Erfolg für dich aus?
Was macht Erfolg aus? Naja, wahrscheinlich bin ich da schon ausreichend in Amerika sozialisiert und im Wertpapiergeschäft und im Bankengeschäft, um da jetzt schon eine eher vordergründige Definition von Erfolg zu haben. Ja, also etwas umsetzen zu können, was ich mir selber vorgenommen habe, wenn ich, das heißt jetzt nicht, dass ich da jetzt quasi alles außer Acht lasse, was Spielregeln oder so, keineswegs, natürlich nicht, ja, sondern schon in einem respektvollen und gemeinsamen Miteinander, natürlich, ja. Aber ansonsten würde ich sagen, dass das umsetzen, was ich mir vorgenommen habe, etwas auch zu einem positiven Abschluss zu führen, ja, am Ende des Tages natürlich dann auch die Anerkennung des anderen, auch des Geschäftspartners, der sich ja dann, oder diese Anerkennung, die sich ja dann vielleicht auch indirekt ausdrückt, ja, weil ich dann eben zum Beispiel gebeten werde, wiederzukommen, ja. Also ich glaube, Salk zum Beispiel hat gesagt, nicht, die Belohnung für gut gemachte Arbeit ist die Gelegenheit, weiterzuarbeiten. Also das, ja, wenn man mir nach einem Auftritt sagt, jederzeit wieder, ja, dann, das ist Erfolg. Mhm. Dann habe ich etwas richtig gemacht, ich habe es in dem Kontext gut zu Ende gebracht. Offensichtlich ist auch mein Gegenüber dort abgeholt worden, wo er oder sie steht, um jetzt diese Phrase zu verwenden. Und das ist für mich dann irgendwo auch Erfolg.
Du hast vorhin gerade angesprochen, dass du, was das betrifft, in den USA sozialisiert wurdest. Siehst du große Diskrepanzen zur europäischen Definition von Erfolg?
Naja, also der Amerikaner ist ein Macher, ne? Also er ist einmal kein Raunzer, ja. Er ist ein Macher, er ist der Meinung, dass man Dinge anpacken muss. Er hat diesen Pioniergeist und den teile ich hoffentlich schon. Also das finde ich schon sehr großartig, da sozusagen drauf loszugehen. Ich sage jetzt nicht blind nach vorzustürmen, das sage ich auch nicht. Aber sich am Ende des Tages nicht abschrecken lassen, auch wenn was einmal schief geht, es noch einmal zu versuchen, nicht von vornherein den Kopf in den Sand zu stecken, auch einmal natürlich gegen die Wahrscheinlichkeit etwas zu schaffen, das ist natürlich, das gebe ich schon zu, auch eine Definition von Erfolg, ja. Das stimmt schon, wenn man mich zu etwas anspornen will, dann sagt man mir, dass es wahrscheinlich nicht gehen wird, ja. Das gebe ich dann schon zu, weil dann beginnt mich also das Teufelchen dann schon zu reiten, ja, weil dann, das wollen wir uns jetzt einmal anschauen, ja. Also, da gebe ich schon zu, ja. Und das ist irgendwo für mich, das ist dann irgendwo auch Erfolg, das gebe ich schon auch zu, noch einmal respektvoll und alles, aber die Überwindung von Widerständen, ja. Ja, das ist, glaube ich, auch, das ist auch ein zutiefst amerikanischer Gedanke, dass einem das eben, das ist natürlich ein Mythos, aber die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, dem das nicht nahegelegt wurde, dem das nicht in die Wiege gelegt wurde, ja. Ich komme aus den sprichwörtlichen kleinen Verhältnissen, ja. Also das heißt, ich habe das alles nicht geschenkt gekriegt, sondern habe mir das langsam im Laufe meines Lebens aufgebaut. Das ist für mich auch Erfolg.
Was du, glaube ich, jetzt auch gerade ansprichst, ich kann das ja nur teilen und sehe das genauso. Und ich glaube, ein Teil, was ja die Europäer und die Amerikaner unterscheidet, ist ja auch das sprichwörtliche Scheitern können. Das ist ja etwas, was ich so wahrnehme, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich nehme das so wahr, dass das uns schon sehr schwer fällt. Und das hängt ja, glaube ich, auch sehr stark mit dem Pioniergeist, den du angesprochen hast, zusammen. Wenn man was probiert, dann muss man ein bisschen einen Pioniergeist haben, aber dann kann man halt auch scheitern. Aber damit umgehen können, das ist schon eine ganz andere Größenordnung. Und in dem Zusammenhang ist ja dann der nächste Schritt ja auch, sich mit Innovationen zu beschäftigen. Und das ist ja etwas, wo wir im Moment gerade im ganzen KI-Bereich ja sehr viel Innovation von den USA kommen sehen, wo wir jetzt eher ein bisschen ins Hinterraten gekommen sind. Wie siehst du das Thema Innovation in deiner Branche?
Das Bankgeschäft ist natürlich massiv betroffen, da braucht man nicht drüber reden. Der Gedanke, dass er sozusagen der sprichwörtliche Bankbeamte ist ja in jeder Hinsicht ein Relikt der Vergangenheit. Wir gehen eben in Richtung Automatisierung, wir gehen in Richtung Digitalisierung. Trotzdem bin ich der Meinung, dass ein gewisser menschlicher Touch auf jeden Fall immer noch angesagt ist und vom Kunden auch verlangt wird. Auch das darf man nicht vergessen. Aber natürlich, die Unterstützung durch die Maschine im weitesten Sinn ist hier natürlich das Gebot der Stunde und muss hier entsprechend eingearbeitet werden. Und das hat die Branche sicherlich einer massiven Umwälzung unterworfen. Aber ganz grundsätzlich ist das Thema Digitalisierung in allen oder in vielen Fachbereichen auf jeden Fall sehr, sehr stark vorhanden. Dass wir das in Europa nicht erfunden haben, ist eine unglückliche, aber eine unbestreitbare Tatsache. Die Amerikaner haben hier wesentlich mehr Innovationsgeist gezeigt. Ich habe mal einen Professor von Stanford gehört, der gemeint hat, einer der Gründe dafür ist diese strikte Trennung des Universitären vom Geschäftlichen in Europa. In Stanford entstehen die Unternehmen an der Universität, ja, und sie betrachten das eigentlich auch als ein Gütesiegel, so und so viele 100 Unternehmensgründungen pro Jahr hervorzubringen. Ich habe jetzt keine Zahlen im Kopf, aber ich glaube, also ich weiß nicht, wie viel davon dann auch wieder scheitern, ist auch keine Frage. Aber die ganz großen Tech-Giganten sind natürlich teilweise auch alle aus so einem Umfeld hervorgegangen. Hewlett-Packard wurde in der berühmten Garage gegründet. Also alle diese Dinge. Und das ist irgendwo ein Spirit, von dem wir uns schon eine Scheibe abschneiden können, meiner Meinung nach. Und dann nicht immer nur hinüberschauen nach Amerika. Natürlich ist super, aber wir sollten eigentlich hier auch etwas mehr und werden wahrscheinlich müssen etwas mehr Selbstständigkeit in diese Richtung entwickeln. Ja, und KI ist nur das letzte Kapitel, aber auch Internet und ähnliche Dinge kamen ja alles aus den USA.
Siehst du da eine Möglichkeit oder hast du da eine Idee, wie wir das bei uns auch wieder mehr fördern können, den Innovationsgeist?
Naja, ich meine, jetzt wird man mir wahrscheinlich auch in diesem Podcast vorwerfen können, dass ich hier ein bisschen Wasser predige und Wein getrunken habe, weil in Wirklichkeit habe ich ja selber auch kein Unternehmen gegründet, sondern habe mein ganzes Leben in einem Unternehmen gearbeitet. Ja, also insofern will ich da jetzt also nicht pharisäisch mich äußern. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich irgendwo ein bisschen auch kann eine der Antworten auf deine Frage vom Kapitalmarkt kommen. Die Bereitstellung von Kapital für diese Unternehmen, die Bereitschaft des anlegenden Publikums in Europa, hier eben auch in solche Unternehmen zu investieren, ihnen sozusagen das Kapital zur Verfügung zu stellen, um zu wachsen, ja, hat natürlich eine Risikotangente, braucht man nicht drüber reden, aber die müssen dann nicht mehr zwingend nach Amerika gehen, um dort die Kapitalmarktbedingungen vorzufinden, die sie brauchen. Also da müsste man wahrscheinlich auch ein bisschen ansetzen.
Ja, und da schließt sich jetzt auch wieder der Kreis zur Finanzbildung.
Richtig, ja.
unabhängig davon, ob man jetzt als Unternehmerin tätig ist oder als Mitarbeiterin, Angestellte etc., es geht ja dann doch auch wieder ganz stark darum, sich selbst Guidelines zu geben, sich selbst zu strukturieren, selbst einen Rahmen zu schaffen, in dem man produktiv sein kann. Was würde uns dein Kalender über deine Art der Selbstorganisation verraten?
Ich denke schon, dass ich organisiert war und bin. In einer Mitarbeiterbeurteilung von mir stand einmal zu organisiert. Ja?
Zu organisiert?
Das gibt's auch.
Ja.
Wie äußert sich das?
Naja, das stimmt schon. Also die Flexibilität habe ich nicht gepachtet. Und man hat mir auch immer mal wieder vorgeworfen, es ist ja okay, dass ich das bin, aber ich würde es auch von den anderen verlangen. Ja, und also das vielleicht jetzt nur als Nebengedanke, wo aber auf jeden Fall ein hohes Maß an Selbstorganisation verlangt ist, und das, da darf ich einhaken, ist beim Übergang in die Pension. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren eben in Pension, so gesehen, zumindest theoretisch, Herrin meiner Zeit. Muss mir meine Kräfte schon sehr gut einteilen. Ich liebe meinen Beruf, ich mache das alles wahnsinnig gerne. Ich muss es halt so dosieren, dass ich es auch noch gut schaffen kann, dass ich überall, das ist für mich ganz wichtig, den Qualitätsanspruch auch erfülle, den ich selber an meine Arbeit stelle, weil das dulde ich nicht, dass ich da irgendwo dann vielleicht etwas abliefere, was nicht so ganz dem entspricht. Und schon sehr bewusst dann auch Pausen und Downtime und ein bisschen Abstand, Zeit für Sport, Zeit, um in die Natur zu gehen, um auch einmal irgendwo auch visuelle Eindrücke, andere Eindrücke zu kriegen, um dann auch wieder kreative Ideen zu haben. Also das ist für mich eher ein bisschen die Herausforderung, nicht zu viel zu arbeiten. Ja, und hin und wieder muss ich auch jemanden enttäuschen, aber das Team dieses Podcasts hätte ich auf keinen Fall enttäuscht.
Ah, das freut uns natürlich sehr.
Voll geehrt. Und gibt es so eine Art Fragestellung oder so etwas, die dir hilft, auf Kurs zu bleiben oder richtig zu priorisieren? Oder wie legst du das an, um eben zu sagen, diesen Podcast, da bist du auf alle Fälle mit dabei, bei anderen vielleicht nicht? Also wonach priorisierst du?
Das ist natürlich jetzt eine sehr heikle Frage. Aber wenn ich es ganz ehrlich bin, natürlich schon ein bisschen nach persönlicher Sympathie. Sie ist gelegentlich eine Überlegung, sagen wir es einmal so.
Dann sind wir noch umso froher und noch geehrter fühlen wir uns, dass du natürlich bei uns im Podcast bist. Aber du hast ganz kurz vorhin was angesprochen, dass du auch gerne in die Natur gehst, ein bisschen zum Abschalten. Ist das so dein Zugang, um auch ein bisschen deine Kräfte wieder zu mobilisieren und wieder zu sammeln? Weil dein Kalender ist ja wirklich sehr beachtlich, teilweise voll.
Ja, also das stimmt schon. Außer Haus gehen, in die Natur gehen, wie gesagt, andere visuelle Eindrücke bekommen, den Kopf frei kriegen, das versuche ich eigentlich wirklich täglich zu tun. Und das hilft mir dann schon, auch zum Beispiel für die Moderationen oder für die Auftritte, die ich habe, wenn ich da einen Zugang brauche oder eine Idee brauche, dann gehe ich raus und gehe spazieren und dann kommt aber diese Idee. Wenn ich zu Hause im Wohnzimmer sitz und da kommt sie meistens eigentlich nicht, sondern wenn, dann draußen im Freien inspiriert mich das und dann können die Gedanken frei sich entfalten und dann kommen mir die Ideen.
Hast du das immer schon gehabt oder hat sich das entwickelt? Wie bist du früher damit umgegangen, mit deinem Stress?
Also mit Stress immer eigentlich, indem ich rausgehe. Das hat mir immer geholfen, ja. Ich habe aber jetzt das große Glück, dass ich eigentlich mehr, der Anteil der kreativen Tätigkeit viel größer ist als früher. Es ist ja der ganze administrative Aufwand, der mit der Leitung einer Research-Abteilung verbunden ist, ist weg. Ja, also damit habe ich einmal diesen Teil, oder der ist so, also die Leitung einer Abteilung ist natürlich weg und jetzt, okay, wenn ich ein bisschen, muss ich mich schon selber organisieren und ja, aber im Großen und Ganzen, das ist also ein Minimum. Und ich kann viel mehr, und das liebe ich eben so sehr, mich dann auf so kreative Momente einstellen oder mir etwas überlegen für eine Moderation oder für eine Intro oder so, ja, und mich da entfalten zu können, das ist eine ganz große Freude, und für das brauche ich aber sehr oft auch dann einen Abstand, weil manchmal muss ich mir dann überlegen, wie packe ich das an, wie komme ich da dazu, wie finde ich da einen Einstieg, und für das brauche ich ein bisschen Abstand.
Du hast zuvor die Leitung der Research-Abteilung angesprochen. Das heißt, du hast ja auch Erfahrung mit der Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wenn du da jetzt an junge Menschen denkst, denen du einen Ratschlag mitgeben könntest, was ist denn das Asset oder was macht gute Führung aus?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Erst einmal glaube ich, dass es Menschen gibt, die keine Führungsrolle wollen. Das muss man respektieren. Ja, und deshalb ist der kein schlechterer Mitarbeiter, aber der will einfach vielleicht nur keine Menschen führen oder ist dafür nicht gemacht. Ja, und das ist oft, da habe ich auch schon unglückliche Situationen gesehen, wenn ein Mensch, der das eigentlich nicht mitbringt, dann in so eine Führungsrolle irgendwo fast hineingedrängt wird. Also das gibt's und das ist nicht gut. Man muss, ich glaube, Jack Welch, ehemaliger CEO von General Electric, hat gesagt, 80% seiner Zeit verbringt er damit, mit seinen Mitarbeitern zu reden. Also also man muss natürlich sehr zugewandt sein, mit den Menschen sprechen, irgendwo schon sich in das auch hineindenken, was diese Menschen auch dann bewegt, die mir da irgendwo auch anvertraut sind. Ein Thema, das ich persönlich immer verfolgt habe, ich bin immer mit meinen Mitarbeitern im selben Zimmer gesessen und ich habe mir immer Gesprächspartner ins Zimmer gesetzt. Ich habe immer geschaut, will ich mit dem einen ganzen Tag verbringen? Und wenn die Antwort ja war, dann hat es immer gepasst. Und an anderen habe ich nicht genommen. Also das ist irgendwie, in der luxuriösen Situation war ich. Also ich hab mir Gesprächspartner ausgesucht. Und das ist eigentlich irgendwo war das Thema, weil dann hat sich daraus der Rest für mich irgendwo ergeben. Ja.
Word-Rap,
ja.
Word-Rap. Aber sind wir schon beim Word-Rap? Na sehr gut, meine Damen, bitte.
Ja, der Word-Rap ist der Anfang von großem Spaß, dementsprechend zu Word-Rap-Time. Monika Rosen, Morgen- oder Abendmensch?
Mittlerweile Abendmensch.
Buch oder Podcast?
Buch.
Unsere wird aber die Ausnahme, oder? Wir machen weiter. Berg oder Meer?
Meer.
Kopfmensch oder Bauchgefühl?
Kopfmensch, ich bemühe mich, das Bauchgefühl etwas besser zum Zug kommen zu lassen.
Funktioniert es jetzt besser im Laufe der Zeit, oder?
Ja, ich bemühe mich wirklich, wenn ich das Gefühl habe, aber das ist, sprengt jetzt den Rap, dass das irgendwo jetzt, dass mir mein Bauchgefühl etwas sagt, was der Kopf eigentlich so nicht sieht, dem stärker Rechnung zu tragen, ja.
Frauenquote, ja oder nein?
Unbedingt. Und je älter ich werde, umso mehr sehe ich, dass sie notwendig ist.
Freigeist oder Strukturjunkie?
Leider Strukturjunkie, wie vorhin gesprochen. Ja.
Ein Wort, mit dem man deine Persönlichkeit gut beschreiben könnte.
Energie.
Definitiv, ja. Was ist das Mutigste, was du je getan hast, privat oder beruflich?
Also ich habe mit jenseits der 40 noch einmal eine meiner ganz großen Ängste in Angriff genommen und noch einmal Ski angeschnallt. Ich bin am Skifahren, überhaupt an vielen Sportarten gescheitert und habe einfach, um diese Ängste zu überwinden, mich noch einmal auf den Kinderlift und auf den Idiotenhügel gestellt und das dann irgendwo für mich abheften können. Das versteht wahrscheinlich niemand, aber das war ein riesiger Sieg. Ich bin aber, eine Skifahrerin bin ich nicht geworden.
Muss auch nicht sein.
Wenn du dir eine berühmte Persönlichkeit, egal ob jetzt tot oder lebendig, zum Abendessen einladen könntest, wer wäre das?
Elisabeth I. von England, die Virgin Queen. Sie ist für mich die Verkörperung dessen, was ich an mir selber auch sehr oft beobachte. Sie hat im Privaten vielleicht den einen oder anderen Fehler gemacht, habe ich auch. Sie hat sich aber beruflich in einer Männerwelt durchsetzen müssen und erfolgreich auch durchgesetzt, gegen Widerstände, auch in einem sehr gefährlichen Umfeld, das musste ich nicht. Sie ist eine der ganz wenigen, wenn nicht überhaupt die einzige Königin, die den Tower lebend verlassen hat wieder, ja, zum Unterschied von den Frauen von Heinrich dem VIII., die ihr Köpfen hat lassen, ja. Also sie hat da schon gewaltige Widerstände meiner Meinung nach überwunden. Sie hat im Gegensatz zu den männlichen Zeitgenossen auf den anderen in anderen Herrschaftsgebieten in Europa zu ihrer Zeit die Bedeutung der transatlantischen Kolonien erkannt. Sie hat erkannt, dass diese kleine Insel England die Pfeiler der zukünftigen Größe jenseits des Meeres, jenseits des Ozeans in den Kolonien in Nordamerika errichten muss, hat also da Weichen für Jahrhunderte gestellt, kann ich nicht anmaßen, mir bitte da jetzt nicht zu glauben, dass ich mir da vergleiche, aber ich sage nur, das sind alles Leistungen, die ein Mann, Karl der V. etwa, hätte das nie getan, ja, der hat das mehr so als von Gott geschenkt irgendwie entgegengenommen, ja, in seinem Reich geht die Sonne nie unter. Also insofern hat sie da eine gewaltige Vorleistung eigentlich erbracht und eine sehr zukunftsweisende Leistung bei gleichzeitig der einen oder anderen privaten Dummheit, wenn man das jetzt einmal so sagen darf. Und das finde ich einfach sehr menschlich und insofern mit ihr hätte ich sehr, sehr gerne gesprochen.
Ich glaube, da müssen wir nochmal einen Wirtschaftsgeschichte-Podcast nachschießen, oder?
Sehr, sehr gerne, ja. Und das ist jetzt aber doch auch ein Erfolg. Du hast mich im Podcast wieder eingeladen. Ganz spontan. Das ist ein erfolgreich abgeschlossenes, noch nicht ganz, aber fast abgeschlossenes Projekt, finde ich.
Ja, wir hoffen das auch. Aber zwei Fragen haben wir noch.
Gut.
Was war der erste Job?
Nachhilfe geben, also unterrichten.
Welche Fächer hast du da Nachhilfe gegeben?
Englisch.
Naheliegend.
Und welches Sprichwort oder welches Motto begleitet dich durchs Leben?
Auf meiner Facebook-Seite habe ich den Satz draufstehen, den ich wirklich für sehr richtig halte, den wir auch eigentlich schon besprochen haben. Do something, even if it's wrong. Tu etwas, auch wenn es falsch ist. Aber ich habe jetzt von meiner amerikanischen Freundin noch einen zweiten Spruch gehört und der gefällt mir fast noch besser. Spring und das Netz spannt sich auf.
Das ist auch mal was Neues, ja?
Vor allem auch sehr optimistisch.
Total, ja.
Ja, ist das amerikanisch, ne?
Ja, ein bisschen Optimismus schadet nie. Vielleicht zum Abschluss noch. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, du bist an und für sich im Ruhestand, aber Ruhe ist ja bei dir gar nichts in Wirklichkeit. Aber der Übergang vom geregelten, geordneten, strukturierten Berufsleben in den Ruhestand, ist der dir leicht gefallen oder war das durchaus schon eine größere Umstellung für dich?
Nein, der ist mir überraschenderweise sehr leicht gefallen. Ich hatte zwei Startvorteile. Erstens einmal habe ich mir sehr lange schon vorher überlegt, was ich da machen werde, um da wirklich sozusagen gut durchstarten zu können. Und was mir da schon geholfen hat, auch wenn es jetzt blöd klingt, das war Covid. Dadurch war ich im Homeoffice, aber noch berufstätig. Das hat mir die Entwöhnung vom Büro erleichtert. Denn ich bin also da vor Homeoffice sozialisiert. Ich habe immer im Büro gelebt, sage ich einmal, und hatte da auch immer meinen Kasten und meine Sachen und irgendwie Ding. Und das war dann vorbei und das war am Anfang nicht ganz einfach. Und das war aber ein gradueller Übergang. Ich war ja noch nicht in Pension, hatte aber kein Büro mehr. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Vorteil, sodass, wie ich dann in Pension gegangen war das überhaupt kein Problem.
Gibt es jetzt in der Pension auch noch ein Projekt oder eine Aufgabe, die wirklich eine Herzensangelegenheit von dir im Ruhestand ist?
Ja,
aber
zu dem machen wir einen eigenen Podcast.
Okay. Das ist schon der dritte, oder?
Okay. Jetzt wächst der Druck bei uns aber schon sehr gewaltig,
also,
Sabine.
Wirtschaftshistorischen, dann den dritten über die Zukunftsaussichten.
Na, schauen wir einmal, aber es gibt Dinge, darf ich das noch sagen? Also es gibt Dinge, die ich noch machen will, die ich noch umsetzen will. Ich habe noch Pläne. Ich möchte Dinge noch verwirklichen. Also ja, ich habe noch Ziele. Ich bin noch nicht bereit, die Bühne zu verlassen. In keiner Hinsicht, gebe ich zu.
Um jetzt wieder den Bogen zu unserem aktuellen Podcast zu spannen, wenn du dein Leben retrospektiv betrachtest, was würdest du der jungen Monika Rosen raten?
Es hat schon alles gepasst, ja. Also irgendwo, es erinnert mich, ich darf vielleicht eine andere Antwort geben. Ich bin in die Volksschule gekommen, ich war 6 Jahre alt. Und mein Vater hat einen einzigen Satz zu mir gesagt, der mich aber bis heute begleitet. Du brauchst davon niemanden was gefallen lassen. Und das ist etwas, von dem ich sehr, sehr hoffe, dass ich es umgesetzt habe.
Es hört sich zumindest dann auch an.
Auf jeden Fall, ja. Und das nehme ich mir definitiv auch noch mit.
gesetzt den Fall, wir würden Rollen tauschen und du könntest Gesprächspartnerin eines unserer nächsten Gäste sein. Welche Frage würdest du da denn unbedingt loswerden wollen?
Das ist sehr, sehr schwer, ohne diesen Gesprächspartner oder diese Gesprächspartnerin zu kennen, natürlich, ja. Also, wie wär's denn mit, was haben Sie zuletzt gelernt? Wann wurde Ihnen zuletzt eine Lektion erteilt?
Die nehmen wir.
Ja, die nehmen wir auf jeden Fall mit.
Und wir geben Bescheid, wer sie dann gestellt bekommt.
Liebe Monika, vielen, vielen Dank für dieses herzliche, offene und persönliche Gespräch und die Einblicke auch in deine berufliche Vergangenheit. Und ja, vielen, vielen Dank.
Wir freuen uns auf die folgenden Podcast-Aufnahmen mit dir.
Auf jeden Fall.
Ich bedanke mich sehr für die sehr liebe Einladung. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und ich freue mich auch auf das Wiedersehen. Viel Erfolg auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Dankeschön. Ja,
und wir freuen uns, wenn wir mit Ihnen zu Hause, euch zu Hause wieder weitermachen können, wenn es das nächste Mal wieder heißt, der Speed Mentoring Podcast.
Das war Erfolgsgeflüster, der Speed Mentoring Podcast. Ein Podcast der jungen Industrie.